ganz ehrlich, ich möchte, dass die Kinder hinterher glücklich und zufrieden sind. Manche brauchen ja Bewegung, um sich irgendwas von der Seele zu reden, ne? Oder sagen, das ist mir nicht anonym genug, können wir uns irgendwo anders treffen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, noch andere Räume aufzusuchen, definitiv. Weil das ist schon, gerade wenn es jemanden selbst betrifft, ist das schon, das ist schon krass, wenn derjenige das sich dann auch eingesteht. Ne?
Absolut. Willkommen zu Klinik Klartext, Operation Entlastung. Wir sind Pflegekräfte an der Medizinischen Hochschule Hannover und wollen diesen Podcast nutzen, um euch verschiedene Berufsgruppen in der Klinik vorzustellen und euch auf dem Laufenden über unser Engagement zur besseren Patientinnenversorgung zu halten. Willkommen zurück zu Klinik Klartext. Ich bin Steffi, stark, dass ihr wieder heute dabei seid. Heute begrüße ich ganz herzlich Vanessa, eine Ergotherapeutin aus der Kinderklinik. Außerdem ist sie Suchtberaterin für die Beschäftigten. Diese Kombination ist ja extremst spannend. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor und dann gleich meine erste Frage zu deinem ersten Beruf. Warum Ergotherapie, warum MHH?
Ja, vielen Dank. Ich bin Vanessa, 36 Jahre alt. Habe zwei Stellen, bin zum kleinen Anteil in der Kinderklinik als Ergotherapeutin. Dann kann ich auch direkt die erste Frage damit beantworten. Warum? Ist ein bisschen merkwürdig. Ich bin ursprünglich gelernte Automobilkauffrau, weil ich eigentlich immer mit Menschen arbeiten wollte. Habe dann aber für mich gemerkt, dass es nicht das ist, was mich erfüllt, und habe hin und her gesucht und bin dann auf Ergotherapie ganz klassisch übers Internet, über Suchen gekommen. War dann lange in Warendorf in der Psychiatrie und bin durch einen Zufall auf eine Stellenausschreibung hier in der MHH vor etwa 3 Jahren gestoßen und habe gedacht, ich habe ja nichts zu verlieren und fühle mich sehr wohl hier.
Und was macht dir dann am meisten Spaß?
Oh, das ist schwierig zu beantworten. Also die Psychiatrie ist immer auch so ein bisschen meine Herzensangelegenheit. Also es fiel mir schon nicht leicht, aus Warendorf zu gehen, aber ich muss sagen, ich habe eine große Liebe für die Kinder entwickelt. Ich habe früher mal gesagt, ich arbeite nicht mit Kindern, weil nach der Ausbildung war ich in der Praxis und das war es anderes Arbeiten einfach. Ne? Also das ist viel, viel Elternarbeit. Und das war immer, wo ich so ein bisschen gedacht habe, nee, das ist es nicht. Und dann bin ich durch einen Zufall in die Kinderklinik vor etwas über einem Jahr gekommen und bin mehr als glücklich.
Muss man denn für Kinder eine spezielle Ausbildung haben? Ist das notwendig oder braucht man dazu eine Zusatzqualifikation?
Also rein als Ergotherapeutin braucht man das nicht zwingend. Es ist aber von Vorteil, wenn man sich in gewissen Richtungen weiterbildet, definitiv. Mhm. Also die Physiotherapeuten zum Beispiel machen ja ganz oft oder müssen einen Bobart-Kurs für Kinder speziell machen. Solche Weiterbildungen schaden nie.
Behandelst du denn alle Kinder, egal welchen Alters, oder was ist so deine Vorliebe?
Ich behandle jeden Alters tatsächlich. Ich bin überwiegend auf der onkologischen und auf der KMT, also Knochenmarkstransplantationsstation, eingesetzt. Und da haben wir tatsächlich von ganz klein bis den Ältesten, den wir jetzt haben, der ist 21, der fällt eigentlich ein bisschen aus dem Raster, aber weil er eine Krebserkrankung aus dem Jugendalter hat, ist der auch noch bei uns. Ja.
Wenn du jetzt, ich nehme an, du kriegst ja ein Konsil gestellt. Ja. Das bearbeitest du dann, wenn du morgens kommst? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie ist dein Ablauf? Gibt es da auch Prioritäten, die du setzt oder setzen musst?
Ja, müssen. Wir kriegen morgens über SAP die Neuangemeldeten, die wir dann entweder verteilen. Im Moment ist mit Verteilen eher schlecht, weil ich fast die einzige Ergotherapeutin in der Kinderklinik gerade bin. Eine langzeiterkrankte Kollegin und eine Kollegin, die im Haupthaus und in der Kinderklinik arbeitet, also die sich auch aufteilen muss. Da kommt man gar nicht hinterher. Also ohne Priorisieren läuft gar nichts.
Und wie priorisierst du?
Tatsächlich viel in Verbindung mit den physiotherapeutischen Kollegen. Genau, da besprechen wir uns morgens gucken die Konsile an, gucken, was die Grunderkrankung ist, ne, was gewünscht ist, was kann die Physio mehr übernehmen als die Ergo, wo macht es Sinn, auch Co-Therapien zu machen. Also tatsächlich machen wir auch ganz viel Co-Therapien. Und dann wird geguckt, wer mit am schwersten betroffen ist. Ne?
Was macht ihr denn, wenn die Kinder keine Lust haben auf die Therapie? Schafft ihr das dann spielerisch? Oder?
Das ist tatsächlich ein Vorteil der Ergotherapie, dass ich ja alles, was ich mache, begründen kann. Ich könnte ja auch, Mensch, ärgere dich nicht mit den Spielen. Das hat ganz viel mit Kognition zu tun. Das hat mit Feinmotorik, mit Handlungsplanung. Über die Schiene, über Spielen kriegt man sie immer. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Unterschied zum Erwachsenenbereich, dass alles das, was wir machen, wirkt wie Spielen, aber die Kinder trainieren und üben ganz, ganz viel. Die kriegen das gar nicht so mit, was wir in dem Moment von denen fordern.
Was ist denn bei deinen Therapien dein Hauptziel?
Ganz ehrlich, ich möchte, dass die Kinder hinterher glücklich und zufrieden sind. Natürlich muss ich dem, was der Arzt an Konsil ausstellt, was er will, muss ich natürlich am Ende auch erreichen. Aber ich habe nichts davon, wenn das Kind am nächsten Tag mich sieht und denkt, oh Gott, was will die denn schon wieder? Das hat wehgetan oder das hat mir keinen Spaß gemacht.
Ja, genau. Ja,
deswegen ist der Spaßfaktor natürlich mit an oberster Stelle tatsächlich.
Also die Kinder sollen sich freuen, wenn sie dich sehen. Ne?
Genau.
Genau. Und dabei irgendwie spielerisch was lernen, was
genau. Bewegungsabläufe. Viel ist es ja tatsächlich einfach auch die Mobilisation, ne? Gerade im Onko- oder KMT-Bereich, wenn die lange liegen oder gelegen haben, wieder an die Bettkante, wieder aufstehen, ne? Die Angst vor den Schmerzen nehmen. Die sind oft schlapp, die müssen sich ganz viel übergeben, die kriegen Mukositis, das tut weh, ne? Da möchte man eigentlich keinen sehen, aber das dann aus denen rauszukitzeln, ne? Nach den Vorlieben fragen, gucken, wie kann ich spielerisch die Vorlieben in unsere Bewegungsübungen zum Beispiel mit einbauen oder so. Das ist.
Steckst du dir da so ein Ziel oder machst du das dann spontan? Oder dass du denkst morgens, ach, ich gehe jetzt mal zu der Kleinen hin und gucke mal, ich würde es heute toll finden, wenn die jetzt ja irgendwie, was weiß ich, mit Messer und Gabel essen kann. Das wäre jetzt mein Hauptanliegen heute.
Mal so und mal so, muss ich sagen. Ich bin tatsächlich ein Mensch, der viel aus dem Bauch heraus entscheidet. Und man muss echt situativ gucken. Also wenn die ganz platschig im Bett liegen und eigentlich gar nichts machen wollen, dann muss ich das Ziel, ich will sie an die Bettkante kriegen oder ich will sie rauskriegen oder ich will mit ihr eine Runde gehen oder mit ihm. Da muss ich den über den Haufen werfen, den Plan oder das Ziel. Ne? Und dann muss ich umstrukturieren. Na klar, dann kann man auch was auf Bettebene machen. Ne? Das ist ja der Vorteil, dass wir ganz viel Möglichkeiten haben, genau.
Letztendlich bringt ja dann alles irgendeinen Erfolg, ne?
Also immer.
Egal.
Also tatsächlich ja. Und die meisten Kinder, es gibt ganz, ganz wenig, die unmotiviert sind. Kinder haben einen hohen Bewegungsdrang, die wollen sich bewegen, ne? Die wollen was erleben. Oft ist das Thema Motivation gar nicht so das Problem. Einen Jungen hatten wir jetzt tatsächlich, der liegt jetzt aber auch schon seit Ende Juli oder Anfang August bei uns. Da war zwischendurch die Motivation ganz, ganz niedrig, aber der hatte auch unfassbare neuropathische Schmerzen und den dann auf die Füße zu stellen, was ihm brennt wie Feuer, natürlich ist das schwierig, ne? Aber wenn das dann klappt, ist das total cool. Ich gehe zufrieden aus dem Zimmer, das Kind ist zufrieden, weil es gemerkt hat, oh, es geht doch. So, das ist einfach total schön.
Viele kleine Erfolgserlebnisse und große wahrscheinlich auch. Wie ist das denn mit, arbeitet ihr denn auf Augenhöhe mit anderen Bereichen zusammen? Besprecht ihr euch zum Beispiel mit den Ärzten und Ärztinnen und mit den Pflegenden ab? Macht ihr da auch zusammen Konzepte oder seid ihr eher so ein separater Bereich?
Also auf der 62, auf der KMT, muss ich sagen, gibt es jeden Mittwoch eine Visite mit den Ärzten und dem Pflegepersonal, den Therapeuten, der Psychologin und dem Sozialdienst. Und das ist immer ein super Austausch. Da wird jeder Patient durchgegangen, die Medikamente, die Werte, wie ist er gerade, was für Probleme gibt es. Da klappt es sehr gut. Auf den anderen Stationen muss man immer gucken, wenn das, man versucht sich immer jemanden von den Pflegenden dazu zu holen und muss man ja auch abfragen.
Ja, klar.
Ne? Also kann ich einfach drauf lostherapieren. Aber da gibt es keine festen Visiten oder Austauschmöglichkeiten tatsächlich. Da muss man dann immer ein bisschen auf die Suche gehen.
Das liegt, was denkst du, woran liegt das, dass das einfach nicht zum Ablauf gehört oder woran wird das liegen? Es wäre ja eigentlich super, wenn man interdisziplinär sich besprechen würde über die Patienten.
Wäre Zeit, ja für, Zeit ja. und Personal.
Ja,
Zeit und also Personal. Also ist wirklich so. Ich weiß aber, 67 gibt es auch einmal die Woche so eine Kurzvisite. Das läuft, glaube ich, auch ziemlich gut. Da bin ich immer nur sporadisch. Ja, inzwischen kennt man ja auch die Stationen und die Pflegekräfte, ne? Die sehen einen und sagen, ja, okay, hier, du musst da nochmal rein,
ja,
oder da,
okay,
oder da.
Genau.
Also das geht dann über die Zeit, aber es fehlt einfach an Menschen und Zeit.
Ja,
ne? Und
ja.
ich glaube, dass einfach oft nicht gesehen wird, dass so ein Austausch total wichtig ist.
Absolut.
Das wird immer
absolut.
So belächelt.
Ja, absolut. Ist überhaupt nichts zu belächeln. Das, so sollte es eigentlich ablaufen.
Ja, es ist einfach
insgesamt.
Super wichtig, ja.
Genau, weil doch viele Informationen verloren gehen. Ne?
Voll.
So zwischen Tür und Angel sagen, oh, heute bin ich mit dem mal ein paar Schritte gelaufen, heute konnte er sich selber an- und ausziehen oder sie. Ne?
Ja.
Ist ja total wichtig für alle Beteiligten. Jetzt habt ihr enge und langjährige Beziehungen zu euren Patienten und Patientinnen?
Ja.
Gerade im Onko-Bereich nehme ich mal an. Ne?
Ja.
Wie ist das denn für euch, wenn die Kinder auch versterben? Habt ihr da jemanden, der euch da ein bisschen auffängt oder macht ihr das mit euch aus? Oder wie läuft das ab?
Mal so. Also es gibt manchmal Erinnerungsrunden auf Stationen, wo wir dann dazu eingeladen werden. Oft werden wir Therapeuten aber tatsächlich einfach vergessen. Das will ich auch gar nicht böswillig unterstellen oder so. Ich glaube, das ist einfach nicht auf dem Schirm. Untereinander tauschen wir uns ganz viel aus und was wir einmal im Jahr machen mit der Klinikseelsorge in der Kapelle ist, die hat Shauna das schon erzählt?
Ja, das hat genau. Das hat, aber das finde ich total schön. Ja, klar.
Unsere Sterne verabschieden.
Ja.
Genau. Ich für mich habe für zu Hause ein Ritual. Einfach, weil ich das persönlich brauche, mich zu verabschieden, weil manchmal gibt es einfach nicht die Möglichkeit, sich zu verabschieden, weil es dann doch sehr plötzlich passiert. Das hatten wir gerade erst heute Morgen, da sind wir gestern irgendwie noch rausgegangen, haben gedacht, okay, Prognose ist nicht gut, aber wir kriegen das hin. Ich habe heute Morgen dann meine Liste ausgedruckt und da war noch alles gut und eine halbe Stunde später war diese Person rot hinterlegt und das ist ja dann meist entlassen oder in dem Fall leider verstorben und genau.
Und dann machst du dann das sozusagen mit dir zu Hause aus oder versuchst das dann da so
auch
zu verarbeiten?
Auch auf jeden Fall. Ich habe mir eine Kerze tatsächlich gekauft. Ich nehme mir dann meine 5 Minuten, zünde die Kerze an, denke dann nochmal an das Kind, auch an die guten Momente, die ich hatte. Genau, und ansonsten tauschen wir uns mit den Kollegen zwar leider auch häufig zwischen Tür und Angel aus, weil es gar nicht so diese Möglichkeit gibt, dass man so einen festen Rhythmus oder so eine feste Zeit hat, ne, zu sagen, okay, passiert ja auch, ne?
Ist einfach der Klinikalltag, aber ich finde es trotzdem schön, dass das noch so viel Herzblut da dran hängt und dass man ja so ein Ritual hat, sich zu verabschieden.
Ich finde, das gehört dazu. Also
absolut, ja, absolut.
Braucht das auch für mich tatsächlich.
Wir möchten ja weiterhin mit dem Podcast die Umsetzung der Vereinbarung konstruktiv begleiten und regelmäßig berichten, wie es euch damit geht und was sich verändert und wo muss noch unterstützt oder nachgebessert werden. Welche von den von euch erreichten Forderungen sollen denn für den Bereich als erstes umgesetzt werden? Was denkst du denn, was wäre das Wichtigste für eure Arbeit?
Personal.
Wie überall, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich langweilig, aber es ist
einfach so.
Das ist ja auch das, was man so an Verwandte, Bekannte, Freunde irgendwie vermittelt, ne? Weil im ersten Gang hieß, ihr wollt schon wieder mehr Geld, wo ich so denke, nee, ihr habt das Prinzip echt nicht verstanden. Klar sagt keiner Nein zu mehr Geld, ne? Aber das ist es nicht. Also es gibt manchmal Tage, da ackert man wirklich von morgens irgendwie 6:30 oder 7 bis 15 Uhr oder so und ich habe eigentlich nur nur 30 Stunden die Woche, aber man versucht alles, hat dann irgendwie keine Pause gemacht und so, man macht das ja auch gerne, ne? Aber es ist, man geht nach Hause und ist völlig geschlaucht und natürlich, wenn man sich einfach mehr Zeit für jeden einzelnen Patienten nehmen könnte, auch im Austausch mit der Pflege, mit Ärzten, mit Physio, mit Logo, mit der Hydrotherapie oder was es nicht sonst noch alles gibt, ne? Das wäre einfach so viel schöner und dafür brauchen wir Personal.
Es würde, klar, alle würden davon profitieren und es wird einfach auch mehr Spaß machen. Jetzt würde ich dich noch mal fragen, trotz des Personalmangels. weswegen gehst du trotzdem jeden Tag motiviert zu deiner Arbeit?
Zum einen die zufriedenen, glücklichen Kinder und zum anderen meine Kollegen. Es sind meine Kollegen, die mich hier am Leben halten. Wenn man morgens manchmal so denkt, okay, wenn du jetzt einfach liegen bleibst, passiert auch nichts. Und dann denkst du, nee, kannst du nicht machen. Und du freust dich ja auch drauf. Und es gibt ja auch, so stressig dieser Alltag ist, gibt es immer wieder schöne Momente. Also sei es, weil man das Kind aus dem Bett gekriegt hat, weil es alleine ohne Unterarmgestützen oder ohne Thekenwagen gelaufen ist. Ne, so, das sind Momente, wo du denkst, ja geil, okay, dafür hat es sich jetzt gelohnt. Mhm. Das war einfach super.
Mhm. Toll. Also ich finde ja immer wieder, wir haben jetzt schon ja einige Interviews durchgeführt und es ist immer wieder so, dass das Team ganz, ganz wichtig ist. Und ich finde es total toll, wie der Zusammenhalt ist und wie motiviert man dadurch ist. Ja? Und dass es halt einfach ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ne? Das ist auch unsere Stärke.
Absolut. Ja, absolut. Ohne die wäre das nicht so.
Ja, genau. Ja, genau. Das ist ja immer so. Ja. Ne? Da nimmt man auch viele Sachen halt einfach auch in Kauf, muss man sagen. Ja, du hast ja auch noch einen zweiten Job. Du bist Suchtberaterin jetzt. Ich wusste zwar sowas gibt's an der MAH, aber dass du jetzt mal vor mir sitzt und mir auch mal ein paar Fragen beantwortest, finde ich natürlich extremst spannend. Jetzt würde ich doch gerne mal wissen, wie bist du denn zu dieser Arbeit gekommen? Was gab's einen Auslöser? War es Zufall?
War tatsächlich Zufall, weil ursprünglich die Stellenausschreibung, die Ergotherapeutin, die MAH gesucht hat, war in erster Linie für ergonomische Arbeitsplatzberatungen. Es gab hier mal ein Konzept, dass eine Ergotherapeutin an die Arbeitsplätze kommt, sich die anguckt und sagt, das könnte man verändern, das könnte man verbessern. So, dann ist das aber intern, gibt es ja manchmal so Schwierigkeiten, weil der eine nicht weiß, was der andere gemacht hat und dann zog ein bisschen Zeit ins Land und dadurch, dass ich ja ein Teil in der Reha-Medizin auch bin, ist das alles so vor sich hingeplätschert. Und dann ist die Kollegin, die Suchtbeauftragte vorher war, in Rente gegangen. Und dann hat mein Chef aus dem betrieblichen Gesundheitsmanagement gesagt, ach Mensch, du bist doch in Warendorf gewesen, hast doch ganz viel mit Suchtpatienten gearbeitet. Kannst du dir das vorstellen? Sag ich, ja, auf jeden Fall, weil so das ja auch immer so ein bisschen Psychiatrie, Sucht, so ein bisschen mein Herzensthema war. Und habe gedacht, ja klar, machst du.
Und braucht man da eine Zusatzqualifikation?
Ich habe eine gemacht als nebenamtliche Suchtbeauftragte im Betrieb. Mhm. Tatsächlich über die NLS.
Was heißt das?
Niedersächsische Landesstelle für Suchtfragen.
Okay.
Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Vorsichtshalber nochmal googeln. Genau. Die ging über 9 Monate mit jeweils einem Modul im Monat. Da war jetzt nicht so viel Neues. Was da ganz gut war, war nochmal so dieses Netzwerken, ne, weil Menschen aus anderen Firmen anwesend waren, auch ein bisschen aus anderen Städten so, dass man sich ein bisschen austauschen kann. Das war ganz nett. Und was super spannend war, dass wir in Salzgitter in der Entzugsklinik für 3 Tage waren im Erlengrund und da haben wir uns das Konzept angeguckt, wie die miteinander arbeiten, wie das so abläuft. Das kannte ich aus Warendorf in vielen Situationen schon, aber es ist, jede Klinik ist ja anders, ne? Und das war nochmal so ganz nett, aber ja.
Genau. Also wenn ich jetzt, wie stelle ich mir das vor? Ich habe jetzt ein Suchtproblem als Mitarbeitende und würde mich jetzt bei dir melden. Oder geht das über den Betriebs... nein, okay.
Also nein, entweder... Genau.
Wie geht das vor sich?
Also es gibt mehrere Versionen, wie man zu mir gelangen kann. Entweder freiwillig, weil man darauf aufmerksam geworden ist und merkt irgendwie, ja, mein Verhalten, nehmen wir mal Alkohol, weil das ist eigentlich ja das, was am meisten vorhanden ist als Problematik. Rauchen ist ja auch eine Sucht, aber es ist ja es ist gesellschaftlich ja sehr anerkannt. Genau, entweder kommt man dann freiwillig und sagt, hier irgendwie habe ich das Gefühl, mein Trinkverhalten, Einschätzung und so weiter. Das wäre eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, man ist alkoholisiert zum Dienst gekommen, zum Beispiel.
Okay.
Dann wiederum hat die Hochschule aber auch einen Stufenplan. Also es gibt eine Dienstvereinbarung zum Thema Abhängigkeit und Suchterkrankung. Und da, wenn etwas vorgefallen ist, ist direkt dieser, greift dieser Stufenplan. Ne, dann wird das Personalmanagement mit eingebunden, der Vorgesetzte wird mit eingebunden. Dann kann es auch sein, dass der Vorgesetzte sagt, bitte melden Sie sich bei Vanessa Hasse.
Mhm, okay.
Genau. Das kann man nicht erzwingen, man kann es aber als Möglichkeit anbieten, zu mir zu kommen. Es ist alles freiwillig, die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht. Mhm. Also genau, das ist eine Möglichkeit. Dann gibt es die Möglichkeit, dass Mitarbeiter oder Kollegen oder Führungskräfte das Gefühl haben, Mensch, irgendwie ist mit dem Kollegen oder der Kollegin, stimmt irgendwas nicht, die ist unausgeglichen, kommt zu spät zum Dienst, ist fahrig oder so. Ich habe da das Gefühl. Und dann könnte derjenige sich auch bei mir melden und sagen und sich beraten lassen. Wie kann ich mit dem Kollegen umgehen? Ne? Was gibt es für Anzeichen? Was für Möglichkeiten hat man? Also was man dazu sagen muss, ich anders als in Warendorf therapiere ich keinen. Ich bin eigentlich eher so ein Beiwerk, so eine Lotsenfunktion. Ne? Ich gucke, was passt, an welche Beratungsstellen kann ich mich wenden. Wir haben hier auch eine super abhängige Ambulanz in der Hochschule, die offene Sprechstunden hat, wo man ohne Termin hingehen kann. Viele sagen aber, ich arbeite hier, ich möchte hier nicht angegliedert sein. Dann guckt man natürlich extern und dann versuche ich das Ganze zu begleiten, aber auch nur so viel, wie der Mitarbeiter möchte.
Also das heißt, du bist so eine Vermittlerin, aber würdest auch beraten. Ja, also du würdest mich jetzt auch beraten, wenn ich das Gefühl habe, meine Kollegin nimmt Tabletten oder
ja,
so.
Ja.
Oder genau.
Ja, genau.
Ah ja, okay. Ja, das ist ja schon mal super wichtig, also dass man auch mal sowas weiß. Also ich meine, ich bin schon sehr lange im Krankenhaus tätig und ich habe schon mit dem ein oder mit der ein oder anderen Suchtkranken Kollegin gearbeitet. Das ist ja immer so sehr schwierig und mit einem Tabu behaftet.
Absolut.
Bis man erstmal auf die Idee kommt oder bis man mal so einen Verdacht äußert, es ist ja immer sehr schwierig. Wir hatten heute gerade das Thema Rauchen. Rauchen gehört irgendwie, ja klar, ist eine Sucht, aber das ist so ein Alltags...
Ja, jeder macht das irgendwie.
Ja, also, das ist akzeptiert. Mit genau. Alkohol und anderen Drogen ist es schon mal eine ganz andere Sache. Das heißt, ich könnte, auch wenn ich jetzt betroffen wäre und würde denken... Boah, nee, so geht das nicht weiter. Ich kann ja nicht mehr so zur Arbeit kommen oder wie den Kollegen und Kolleginnen fällt ja schon auf, dass ich nicht mehr so leistungsfähig bin und könnte, würde ich dich dann einfach anrufen?
Anrufen, E-Mail schreiben, genau, je nachdem.
Und du hast du dann ein Büro oder wo hältst du dich da auf?
Tatsächlich finde ich das ein bisschen schwierig, weil das ist im M19 in der Etage unter dem Personalmanagement. Ich persönlich habe aber auch keine Probleme, irgendwo anders auf dem Campus hinzukommen. Ne? Wenn einer sagt, können wir uns, keine Ahnung, draußen treffen zum... Manche brauchen ja Bewegung, um sich irgendwas von der Seele zu reden, ne? Oder sagen, das ist mir nicht anonym genug, können wir uns irgendwo anders treffen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, noch andere Räume aufzusuchen, definitiv. Weil das ist schon, gerade wenn es jemanden selbst betrifft, ist das schon, das ist schon krass, wenn derjenige das sich dann auch eingesteht. Ne? Genau. Man müsste rein statistisch, wir sind ja etwas über 10.000 Mitarbeiter. Knapp 11.000 müssten so 500 bis 600 Menschen hier an der Hochschule ein Problem haben. Plus die Dunkelziffer, plus die, die einen riskanten Konsum haben.
Und wie viel seid ihr im Team?
Ich bin alleine.
Ah, okay, das habe ich mir gerade gedacht.
Ich bin alleine.
Also dann bist du sozusagen ausgelastet.
Interessanterweise nicht. Es sind wenig Beratungsgespräche tatsächlich. Also mit Führungskräften schon. Und ich mache für Führungskräfte Entwicklung, hat die Personalentwicklung ja so ein Konzept entwickelt. Da bin ich ein Teil von. Ne? Dann wird der Stufenplan und die Dienstvereinbarung erklärt, die Möglichkeiten, die Pflichten, die Führungskräfte haben. Das muss ich schulen oder schule ich. Dann gibt es... zweimal im Jahr, das mache ich aber mit einem Kollegen aus der Pflege zusammen, eine Suchtschulung, wo sich Interessierte einfach mit dem Thema mal auseinandersetzen können.
Mhm. Okay, so grundsätzlich einfach.
Genau, grundsätzlich so, ne, wo man einfach offene Fragen klären kann. Genau, dann bin ich in der Pflegeschule schon gewesen, um auf die Problematik aufmerksam zu machen. Ich habe so Alkoholbrillen, die man sich aufsetzen kann. Dann nehme ich immer so Bälle mit, die man dann werfen muss mit 1,8 Promille, dass einem einfach mal bewusst wird, was das überhaupt ausmacht. Ja. Ne? Um so ein bisschen solche Sachen mache ich ganz viel. Jetzt wird im Hintergrund, das gestaltet sich sehr kompliziert, aber meine Vorstellung war, ähnlich wie für die Datenschutzabfrage, die wir ja alle über Ilias teilweise machen können, weil ich persönlich kann nicht 11.000 oder knapp 11.000 Menschen hier erreichen, dass es sowas online gibt, was jeder so durchklicken kann, ne? Wo die Hauptthemen einmal erklärt sind, am Ende gibt es einen Fragebogen und jeder kann sich da durchklicken, um auf dieses Thema aufmerksam zu werden. Weil tatsächlich die wenigsten wissen, dass wir in der Hochschule jemanden haben, der beratend für nur Mitarbeiter tätig sind. Interessanterweise, wenn man das googelt, also ich habe häufiger im Moment Anrufe von extern als von intern.
Also war, haben wir probiert zu Hause, war auch nicht so ganz einfach. Ehrlich gesagt. Ja. Und ich muss zugeben, ich bin schon seit 1992 an der MAH. Mir, du lachst, ja. Cool. Ja, mir war das nicht klar. Also nicht, ja, ich habe hoffentlich kein Suchtproblem, aber ich finde es super wichtig, dass ich sowas weiß, dass es sowas gibt. Ja, auch schlicht und ergreifend mal vielleicht für den ein oder anderen Kollegen oder Kolleginnen sich dahin zu wenden und zu sagen, hey, Mensch, ruf doch mal an, lass dich doch mal beraten.
Ja, wobei, das hattest du vorhin ja auch schon kurz angesprochen, das ist ein Tabuthema. Ne? Ja, also ich erlebe das halt häufig, dass dann auch solche Sachen wie, ja, okay, aber wenn ich den jetzt anschwärze, dann muss der vielleicht in den Entzug oder dies. Wir haben Fachkraftmangel, wir haben zu wenig Personal, dann fällt der aus und so weiter und so fort. Also das spielt ja auch noch eine ganz, ganz große Rolle. Wir haben angefangen in den Einführungstagen, also für neue Mitarbeiter, die Suchtberatung mit vorzustellen. Im Newsletter kommt häufiger was. Diese Screens in den Enamensa wird häufiger mal wieder bespielt. Aber es gibt halt wenig Möglichkeiten, alle irgendwie zu erreichen tatsächlich. Wir versuchen das, aber aber ja, es gibt immer noch ganz viele, die es nicht wissen, dass es sowas gibt. Das betriebliche Gesundheitsmanagement hat ja ganz viele tolle Sachen tatsächlich. Da ist ja nicht nur die Suchtberatung angegliedert. Ne?
Wenn du jetzt allein bist, dann wie du kannst dich ja, mit wem besprichst du dich denn dann? Also wenn es gibt, es ist ja nicht so, Leute, die ein Suchtproblem haben, haben wir ja wahrscheinlich ganz viele andere Probleme. Oh, ja. Wenn man sich dann mit denen trifft und sich unterhält, das ist ja wahrscheinlich wahnsinnig belastend. Ja. Man kommt ja vielleicht auch nicht unbedingt weiter. Irgendwo sind ja auch die Grenzen gesetzt. Ja, genau. Ne? Man ist ja auch keine Psychologin oder Psychiaterin. Wie machst du das dann? An wen könntest du dich da wenden? Oder sagst du dann auch, ey, das ist mir jetzt zu viel oder das geht mir zu weit, hier ist meine Grenze, wir müssen da mit anderen, andere Geschütze auffahren, sagt, oder andere Fachkräfte hinzuziehen, weil so kommen wir da nicht an.
Ja, zum einen kann ich mich mit der betrieblichen Sozialberatung austauschen. Oft sind es ja auch, das hört sich jetzt doof an, aber da wird der Mitarbeiter auch hin und her geschoben, ist das falsche Wort, aber häufig wenden sich ja Leute, die irgendeine Problematik im privaten Bereich vielleicht haben, ne? Stress mit den Kindern oder mit dem Partner oder merken, dass sie sich immer mehr zurückziehen und so. Und dadurch dann, dann trinke ich abends immer nicht nur ein Glas Wein, sondern jetzt ist es eine Flasche und morgens denke ich eigentlich schon daran, dass ich es abends wieder trinken will. Sowas kommt ja dann auch hoch. Es ist jetzt nicht so, dass die betriebliche Sozialberatung sagt, hier melde ich mal bei dem, sondern die müssen dann schon proaktiv auf mich zugehen. Aber mit der kann ich mich austauschen. Wir haben im betrieblichen Gesundheitsmanagement mit einem geringen Stundenanteil eine Psychologin für die Mitarbeiter, die auch für unser eigenes Programm mit tätig ist, für die Mitarbeiter. Und mit der könnte ich mich auch austauschen. Aber auch da ist so ein bisschen, wann? Wann soll man es irgendwie im Alltag machen? tatsächlich mache ich dann viel mit mir selbst auch aus, ja. Also es ist nicht so, dass es einen Zeitraum gibt, wir treffen uns einmal im Monat und machen eine Supervision oder Fallbesprechung.
Zum Beispiel,
nein,
genau.
Gibt es leider nicht.
Ja.
Leider nicht, tatsächlich.
Es wäre natürlich gut für dich, wenn du noch jemanden an deiner Seite hättest, dann wären schon mal zwei Menschen, ja, die sich regelmäßig austauschen, ja,
wobei,
könnten.
Es gibt noch einen Kollegen, der das tatsächlich auch ehrenamtlich macht, der im Pflegestärkungsteam ist. Wir beide haben tatsächlich die Übereinkunft gefunden, dass wir uns regelmäßig alle 2-3 Monate eine Stunde hinsetzen und uns austauschen. Was ist passiert? Was habe ich erlebt? Wo kann ich dich unterstützen? Das machen wir schon, aber das ist auch durch uns selbst entstanden, ne? Also das gab es nicht, so den Austausch. Genau, das haben wir so eingeführt. Das ist, ja.
Ich finde es auf alle Fälle total toll, dass du dich für sowas engagierst. Auch unter den erschwerten Bedingungen, dass du für 10.000 Mitarbeitenden allein bist. Nichtsdestotrotz ist es eine super Sache und ich bewundere das auch, weil das ist ja wirklich auch ein Thema, was eigentlich sehr, sehr, ja, wahrscheinlich auch verstärkt in den letzten Jahren ist, ne? Also ich glaube, dieses Suchtverhalten oder Konsum von, wie sagt man, ja, Suchtgütern.
Stoffgebunden oder stoffungebundene Süchte, ja.
Genau.
Wobei die Internetkaufsüchte und sowas, das Spielsüchte, das nimmt ja vehement zu.
Ja.
Also das ist ja Wahnsinn.
Wäre das auch jetzt so ein Thema? Also was sind denn die Hauptprobleme? Alkohol oder jetzt so für deinen Bereich oder für die, bei denen, die jetzt zu dir kommen?
Bunt gemischt. Tatsächlich. Okay. Also überwiegend ja Alkohol oder Medikamente. Sagt man ja auch, dass Menschen, die in Krankenhäusern arbeiten, häufig das Problem dann eher in Medikamenten haben. Aber was wirklich zunimmt, sind die Internetsucht. Ne? Also
okay.
Soziale,
ja,
Medien, ja. Spiele, Online-Spiele, teilweise auch mit Verschuldungen bis sonst wohin, Haus und Hof verspielt, ja, ganz schlimm, das wird immer mehr. Und auch das Alter wird gefühlt immer jünger. Also, ne, so das,
ja,
ist.
Das, ja, das glaube ich, ja, auf alle Fälle. Das,
ja,
das betrifft wahrscheinlich hauptsächlich die jüngere Generation.
Ja.
Ja, das gab es halt früher einfach nicht. Ne? Das ist so. Genau.
Hat auch einen, ja, Vorteil.
Ja, hat auch einen Vorteil. Ja, Vanessa, das war jetzt total spannend und interessant. Ich hoffe, das hören ganz viele und der ein oder andere nimmt dann auch mal eine Beratung in Anspruch, wenn er es braucht. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst und hast uns einen sehr guten, sehr intensiven Einblick in zwei besondere Bereiche gegeben. Und ja, ich freue mich, dass du da warst. Vielen herzlichen Dank.
Vielen lieben Dank, Steffi, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr gefreut und wie gesagt, genau, in jeglicher Form gerne einfach bei mir melden. Ich würde mich, ja, freuen.
Super. Toller Abschluss. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Stark, dass ihr heute dabei wart und diesem wichtigen Thema gelauscht habt. Gesundheitsversorgung geht uns alle etwas an. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit der Krankenhausbewegung weitergeht, dann schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren und unserem Instagram-Kanal Klinik Klartext zu folgen, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Wer sich aktiv beteiligen will, kommt zum Bündnistreffen Mittwochs Rotation Goseriede 10 in Hannover, 18 Uhr bis 19.30 Uhr. Bis zum nächsten Mal, bleibt standhaft!